Reformation der Herzen. Welches Gefühl löst eigentlich bei dir das Wort Reformation aus? Reform. Wenn jemand von Reformen spricht, bei manchem stellt sich Skepsis ein. Es erinnert an die Sprechweise von Regierungschefs oder Unternehmen oder Versicherungen, die Reform sagen, aber in Wirklichkeit Stellenkürzung meinen, Gehaltsverzicht, irgendwelche Einbußen, negative Einschnitte, die als Reform bezeichnet werden. Vielleicht löst aber auch das Reform bei dir Glücksgefühle aus, weil du eigentlich eine Sehnsucht nach Veränderung hast und hoffst, dass endlich die Gemeinde ins 21. Jahrhundert aufbricht und der Kirchenmief rausgelassen wird durch die offenen Fenster und endlich der notwendige Reformstau aufgelöst wird. Dass endlich niemand mehr sagt, das haben wir schon immer so gemacht, das lässt sich nicht ändern. Wenn wir tun, was unsere Väter getan haben, tun wir gerade nicht, was unsere Väter getan haben. Unsere Väter haben nach Antworten für ihre Zeit gesucht, nicht für unsere. Vielleicht gehörst du aber auch zu denen, die sagen, na grundsätzlich bin ich nicht gegen Reformen, aber ich gehöre so ein bisschen zu den reformgestressten Menschen. Schon Reformen, dann müssen die gut durchdacht sein, nachhaltig und bis zum Ende durchdacht. Dann vielleicht, nicht zu schnell. Ein Pastorenkollege, der auch Michael heißt, erzählte mir, dass er einmal seinem Gemeindeleiter begegnete. Er war relativ neu in der Gemeinde. Er kam von seinem Büro die Treppe runter und pfiff fröhlich. Und in dem Moment, wo er so fröhlich pfiff, wurde der Gemeindeleiter kreidebleich. Und der Kollege Michael, Pastor, sagte, ist dir nicht gut? Fragte er den Gemeindeleiter. Er sagte, nee. Immer wenn dein Vorgänger eine neue Idee hatte, pfiff er. Schon wieder eine neue Idee. Ich weiß jetzt nicht, wie oft Detlef schon bleich wurde in den letzten 2 Jahren, aber es gibt eben nicht nur Abenteurer und Pioniere, die jede Woche fragen, wo das nächste Adventure ist, die nächste Möglichkeit, etwas zu verändern. Manche von uns brauchen wirklich viele Reize, Abwechslung, um sich wohlzufühlen. Doch die meisten Menschen haben ein gewisses Beharrungsvermögen. Und mögen es, wenn sie sich zu Hause fühlen, wie eine Art Nesttrieb und so ihr Nest haben, wo man sich niederlassen kann. Viele Menschen haben ein höheres Bedürfnis nach Sicherheit und guten Gewohnheiten. Deswegen, es wird Menschen gehen, denen geht es in unserer Gemeinde hier zu schnell mit den Veränderungen. Und andere, die sagen, hier ändert sich ja kaum etwas. Seit 1854, vor Langeweile und Routine, brenne ich hier aus. Manchen gehen die Veränderungsprozesse viel zu schnell und anderen viel zu langsam. Ich weiß noch, in einer Gemeindeversammlung in Berlin-Spandau sagte der Gemeindeleiter in einer Versammlung genau diese Worte. Manchen geht es hier zu langsam. Und meine Frau und ich nickten und dachten, ja, das stimmt. Seit 7 Jahren reden wir über die Umgestaltung des Foyers und es ist immer noch nichts geändert. Und dann sagte er, manchen geht es viel zu schnell und wir guckten uns entgeistert an. Aber so ist es. Weil mittlerweile hat die Gemeinde ein neues Foyer und ist ganz glücklich, dass sie da so lange dran geplant hat. Vor 500 Jahren haben die etablierten Kräfte der katholischen Kirche gestritten mit den Reformatoren. Mit Luther, mit Zwingli, mit Calvin, mit Melanchthon. Und mit den Täufern, und die Täufer waren die radikalen Reformatoren, denen die Reformation Luthers nicht weit genug gegangen. Und deshalb, bevor ich jetzt weiter über dieses Thema spreche, über die Reformation der Herzen, bitte ich dich um eine ehrliche Selbsteinschätzung. Denn zu diesem Thema gehört auch ein Stückchen deine Persönlichkeit. Gehörst du eher zu den jungen Wilden oder Pioniergeistern, die gerne schnell Veränderungen möchten, die etwas anders möchten, oder zu den etablierten, bewährten Kräften, die das Gewohnte sehr gut finden und wenn überhaupt nur Reformen, dann eben gut durchdacht und kalkuliert, Oder gehörst du zu den Reformgestressten, die so ein bisschen in der Mitte sind, grundsätzlich nichts gegen Veränderung, aber bitte nicht zu schnell? Wirst du manchmal bleich, wenn einer pfeift? Oder bist du sogar ärgerlich über die da oben, die schon wieder irgendwas beschlossen haben, was du noch nicht weißt? Ich predige heute über die permanente Reformation. Auf Latein Ecclesia Semper Reformanda. Die sich ständig erneuernde Kirche. Aber ich predige nicht darüber, weil Kirchenleiter oder Pastoren gerne Veränderung wünschen. Das wollen sie auch nicht alle. Sondern aus einem viel tieferen Grund. Gott ist der Erfinder von Reformation und Treue. Gott ist der Erfinder von Metamorphose, von Wandlung. Gott ist derjenige, seine ganze Schöpfung würde nicht funktionieren, wenn nicht Gesetz der Schöpfung ständige Veränderung ist. Veränderung ist in unserer Schöpfung angelegt. Der Wechsel der Jahreszeiten auf dieser Welt ist so eingerichtet. Und im Moment genießen wir, die meisten Menschen empfinden das als positiv, manche haben Allergien, aber die meisten Menschen erleben den Frühling als eine Zeit des Aufbruchs, der positiven Veränderung. Und auch zum persönlichen Menschsein, zur Biografie gehören verschiedene Lebensphasen, auf die man sich einstellen muss, die notwendigerweise Veränderung bedürfen. Und auch eine Organisation, eine Gemeinschaft durchläuft einen Lebenslauf und den hat Gott kreiert. Und Gott lässt aus der Raupe eine Puppe werden, aus der Puppe einen Schmetterling. Das ist eine so gewaltige Verwandlung, eine solche Metamorphose. Und es entsteht neues Leben. Nun ist Gott in seinem Wesen derselbe, in seinem Wesen der Liebe. Aber diese Liebe bewegt Veränderung. Diese Liebe will Veränderung. Denn Gott ist fähig zu Überraschung. Gott ist wirklich fähig zu Überraschung. Er überrascht den Propheten Jona mit seiner Güte gegenüber den Erzfeinden, den Niniviten, das sind die damaligen Syrer. Gott überrascht den Menschen damit, dass er seinen Sohn auf die Welt sendet, um als Mensch geboren zu werden. Jesus als Mensch überrascht die etablierten Religionsführer, indem er am Schabbat heilt und sich mit Ausgestoßenen der Gesellschaft an einen Tisch setzt. Überraschend. Gott überrascht den Teufel, indem er seinen Sohn sterben lässt. Obwohl er unschuldig ist. Und durch die Ohnmacht besiegt Gott die böse Macht. Und der lachende Christus, das ist die Überraschung Gottes. Und von diesem lachenden Christus werden wir Ostern ja, feiern. Dieses Lachen werden wir feiern. Der Tod ist verspottet, Christus hat gesiegt. Gott ist der Erfinder von Wandlung, von Veränderung. Und geht ungewöhnliche Wege, den Tod durch den Tod zu besiegen. Was für eine Wandlung, um Gutes zu überraschen. Und so überrascht Gott Menschen. Jesus überrascht Saulus. Der hat Christen bis aufs Blut verfolgt. Und er erscheint ihnen. Jesus sagt, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und was tut Saul? Er fällt vom hohen Ross herunter. Er fängt an, von der Güte selber, von der Güte und Barmherzigkeit Gottes zu predigen und zu schreiben. Und Saulus, der zum Paulus wird, fängt an, mit Haut und Haar für das Evangelium zu leben und sogar Folter und Gefängnis und Tod in Kauf zu nehmen. Was für eine Verwandlung. Was für eine Reformation des Herrn. Der Gott der liebevollen Veränderung, der hat diesen Paulus auf umwerfende Art verwandelt. Und als der Paulus im Gefängnis saß und eigentlich nur Heidenmissionar war, sein wollte in Griechenland, schreibt er an Christen, die er gar nicht persönlich kennt, in Rom. Er schreibt ihnen einen Brief. Und das, was er schreibt, verändert die Weltgeschichte. Die etablierten Kräfte der damaligen Zeit hätten nie und nimmer gedacht, dass irgendeiner, ein kleiner Paulus, mit seinen Schriften etwas bewirken kann. Und zwar mit Schriften, in denen er die Verwandlung der Welt ankündigt durch Menschen, die Christus folgen. Und sie konnten nicht ahnen, dass dieser Brief, der Römerbrief, später den Kirchenvater Augustin ins Herz trifft und verwandelt. Und dass dieser Brief, der Römerbrief, Martin Luther vor 500 Jahren und etwas mehr zu solch einer Veränderung des Denkens und Glaubens verändert, dass es heute auf der ganzen Welt bedacht wird. Diese Zeilen haben Weltgeschichte. Warum? Weil Paulus vom Gott der Liebe schwärmt, und zwar einer Liebe, die jeden Menschen verändert. Deswegen schreibt Paulus: Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Warum? Es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben. Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die rettet alle, die ihm vertrauen. Paulus war erfüllt von dieser Kraft des Heiligen Geistes. Das ist die Kraft der Veränderung. Und der Heilige Geist, der als Liebe ausgegossen ist in das Herz eines Christen, ist der Anfang des Lebens mit Gott. Und dann kommt bei Paulus die tägliche Bitte um Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Weil er weiß, dass eine Sache ist, vom hohen Ross zu fallen und sein Leben eine neue Richtung zu geben, aber etwas anderes ist, täglich zu leben und Veränderung zu erfahren. Paulus tut all das aus Liebe. Wer keine Liebe hat von Gott für Menschen oder für die Gemeinde, braucht über Reformen nicht zu sprechen. Paulus ist so engagiert beim Thema Veränderung, weil er so sehr liebt. Denn das Höchste, was Gott geben kann. Und aus dieser Liebe heraus fordert Paulus jetzt die Christen in Rom zu einer wirklichen Reformation des Herzens. Und zwar in Römer 12. Er schreibt Folgendes. Na? Danke. Ich habe euch vor Augen geführt, liebe Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzig angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und dass ihr euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet. Und damit ihr beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Erneuerung zeigt sich für Paulus an einem besonderen Gottesdienst. Aber dieser Gottesdienst ist nicht Sonntag, sondern er beginnt am Montag. Für ihn ist dieser Gottesdienst Glauben am Montag und Dienstag und Mittwoch. Für Paulus beginnt der Gottesdienst, den er meint, nach dem Besuch der Veranstaltung der Gemeinde. Beim Rausgehen aus dem Gemeindehaus, im Alltag, findet für ihn dieser Gottesdienst statt, beim Betreten des Alltags. Und er hat eine radikale Aufforderung: Stell dich Gott mit deinem ganzen Leben zur Verfügung, als ein lebendiges und heiliges Opfer. Diese Aufforderung kann ganz schön Druck ausüben und kann auch sehr missverstanden werden, wenn man vergisst, wovon Paulus 11 Kapitel lang vorher erzählt hat und geschrieben. Dass Gott nämlich seinen Sohn als lebendiges Opfer dargebracht hat. Deshalb schreibt er: Ich habe euch vor Augen geführt, wie groß Gottes Erbarmen ist. Das meint er. Jesus hat sein Leben als einmaliges, lebendiges Opfer verschenkt, um uns zu erlösen. Jesus hat sein ganzes Leben für uns geopfert. Und er hat eine Gerechtigkeit erwirkt vor Gott, die genügt. Der Glaube im Alltag ist also nicht die Aufforderung, dass man jetzt gut genug wird für dieses Opfer, Jesus. Keiner von uns muss sich opfern, um gut genug zu werden, um besser zu werden. sondern weil Gott dich angenommen hat, deswegen möchte er dich auch verändern. So steht es im Text. Weil dich Gott angenommen hat, aus großer Barmherzigkeit, darfst du mit ihm und für ihn leben, radikal leben. Und deswegen sagt Paulus so deutlich, er möchte nicht nur etwas von deiner Zeit, möchte nicht nur etwas von deinem Geld, möchte nicht nur etwas von deinen Talenten, er möchte nicht nur etwas von deinem Charakter, möchte nicht nur etwas von dir. Dann beginnt ein Tauschhandel. Du gibst ihm etwas und er gibt dir etwas. Nein, er möchte dich ganz. Mit Haut und Haar, mit deinem ganzen Leben. Denn er hat dich als Tochter oder Sohn angenommen in Christus. Wenn du diese Erfahrung des Saulus gemacht hast, dass du Jesu Stimme gehört hast und gemerkt hast, er hat dich in seine Nachfolge gerufen, er meint dich persönlich, dann gehörst du danach ihm ganz. Und dann sagt er, du bist ganz meine Tochter. Du bist ganz meine Tochter. Und jetzt möchte ich, dass du lernst, sagt Gott, was Gott Freude macht. Woran hat Gott Freude? Diese Frage stellt. Wir sollen lernen zu beurteilen, was gut ist. Woran Gott Freude hat. Und das sollen wir tun. Woran hat Gott seine Freude? Es kommt also bei der Reformation des Herzens und der Herzen der Gemeinde nicht darauf an, möglichst viele Aktivitäten zu initiieren, sondern sich von innen her verändern zu lassen. Deshalb haben wir als Pastoren der Gemeinde entschieden, wir möchten am Anfang dieses Jahres über eine Veränderung von innen her sprechen. Eine Reformation, die von innen dann nach außen geht. Erweckung beginnt im Herzen. Herzen des Einzelnen und dann der Gemeinschaft. Und unsere Herzen als Einzelne und als Gemeinde wird aber von außen beeinflusst, wird geprägt, formiert, und zwar von Maßstäben dieser Welt. Lasst euch nicht prägen vom Schema dieser Welt. Ich habe euch ein Bild mitgebracht aus dem Film Die Welle, wo junge Menschen in einem Experiment sich ganz stark anpassen und mitreden, denken, fühlen, handeln wie die Masse. Negativ. Wovon werden wir in unserer Gesellschaft geprägt? Was sind die Maßstäbe, die uns prägen wollen? Und mancher Christ ist sogar enttäuscht von Gemeinde und Gemeindeleben, weil er sagt, das ist ja hier genauso wie draußen. Ich kenne Angestellte von christlichen Unternehmen, die sagen, ich arbeite nie wieder bei einem kirchlichen Arbeitgeber. Das ist da ja noch schlimmer als bei nicht-kirchlichen Arbeitgebern. Worum geht es in unserer Gesellschaft? Ich glaube, es geht in der Gesellschaft stark um Prestige, um Konkurrenz, um Durchsetzungskraft, um Leistung, um Anerkennung, um Erfolg, um Schönheit. Das sind die Reformkräfte unserer Zeit. Die bestimmen, was gut ist. Sind es auch die Kräfte, die unsere Herzen bearbeiten und unser Gemeindeleben prägen? Paulus bittet inständig, lasst euch neu gestalten, lasst euch verwandeln. Wie eine Metamorphose, lasst euch von innen her erneuern. Lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet von Gott. Wie kann man sich gegen solche Maßstäbe wehren? Mancher übernimmt sie einfach und sagt, na, wir reden in der Gemeinde auch von Leistung und Erfolg, was gut ist, und übernehmen diese Maßstäbe. Vieles geschieht unbewusst. Paulus sagt, der Logik und Verwandlungskraft unserer Gesellschaft kann man sich nur widersetzen aus der Kraft des Heiligen Geistes. Im selben Kapitel in Vers 11 schreibt er, lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Der Heilige Geist ist ausgegossen in die Herzen mit der Hinwendung zu Christus, da ist seine Glut. Und jetzt ist die Frage, ob ich dieser Glut Sauerstoff zuführen lasse, ob ich es ermögliche, dass dieses Feuer stärker wird, seine Kraft lodert. Deshalb, wenn du jetzt schon überlegst, konkret, in welchen Lebensbereichen müsste denn das Auswirkungen haben? Wo will dich Gott verändern? Für den Einzelnen haben wir das eigentlich zu Beginn der Reihe hier versucht auch zu thematisieren. Beim Thema Erneuert durch Gnade haben einige auf ein Herz geschrieben, wo sie denken, es gibt einen Lebensbereich in ihrem Herzen, wo Gott Veränderung bewirkt. Wie ist das in der gesamten Gemeinde? Und jetzt ist ja hier eine Leerstelle, das heißt, jeder kann die selber füllen. Und mancher würde sie mit den typischen evangelikalen Themen füllen, die sagen, wovon der Zeitgeist bestimmt ist und was das Gemeindeleben heute besonders prägt und wo wir gegen uns wehren müssen. Aber ich möchte nicht aus dem Einmaleins schöpfen dessen, was man so denkt, sondern möchte fragen, was hat Paulus vielleicht im Blick gehabt und was auch für heute für uns relevant ist. Welche Reformation der Herzen ist nötig? Dieses Ecclesia Semper Reformanda, die sich ständig erneuernde Kirche, stammt nicht von Luther selbst, sondern aus dem Calvinismus des frühen 17. Jahrhunderts und drückt das Anliegen an der Reformatoren, die Kirche müsse sich in allen Bereichen, in der Verkündigung, in ihrer Disziplin und im Lebensstil, immer wieder auf Gottes Wort ausrichten und von Gottes Wort her erneuern lassen. Martin Luther hielt so viel vom Wort Gottes, dass er sagt, so wirkt Gott mit seinem Wort mehr, als wenn du und ich alle Gewalt auf einen Haufen brächten. Martin Luther sagt, das Wort hat Himmel und Erde geschaffen und alle Dinge, das muss es tun und nicht wir armen Sünder. Gottes Wort verändert die Herzen der Gemeinde. Mich hat es berührt bei dem Gottesdienst, belebt durch Gottes Wort, als wir diesen Raum geöffnet haben, ein Bibelwort zu nennen, das einzelne von uns geprägt hat. Und ich weiß nicht, es waren 30, 40 Bibelworte. Bei jedem hinterher im Auto sagte eines meiner Kinder, und jedes war anders. Und die Leute konnten das auswendig. Es hat sich eingegraben. Auch im Freiraumgottesdienst haben Leute erzählt, was sie mit einzelnen Worten der Heiligen Schrift erlebt haben. Die Kraft des Heiligen Geistes und die Kraft des Wortes Gottes, das sind die Quellen unserer Veränderung. Also schlagen wir auf, was nennt denn Paulus jetzt als konkrete Themen, wo sich Gemeinde, Leben im Plural verändern sollte? Er schreibt Folgendes. Ich rufe euch daher aufgrund der Vollmacht, die Gott mir in seiner Gnade gegeben hat, auf, jeden einzelnen von euch zu nüchterner Selbsteinschätzung. Keiner soll mehr von sich halten als angemessen. Maßstab für die richtige Selbsteinschätzung ist der Glaube, den Gott jedem in einem bestimmten Maß zugeteilt hat. Es ist wie bei unserem Körper. Er besteht aus vielen Körperteilen, die einen einzigen Leib bilden und von denen doch jeder seine besondere Aufgabe hat. Genauso sind wir alle, wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, durch unsere Verbindung mit Christus ein Leib. Und wie die Glieder unseres Körpers sind wir einer auf den anderen angewiesen. Denn die Gaben, die Gott uns in seiner Gnade geschenkt hat, sind verschieden. Wenn jemand die Gabe des prophetischen Redens hat, ist es seine Aufgabe, sie in Übereinstimmung mit dem Glauben zu gebrauchen. Wenn jemand die Gabe hat, einen praktischen Dienst auszuüben, soll er diese Gabe einsetzen. Wenn jemand die Gabe des Lehrens hat, ist es seine Aufgabe zu lehren. Wenn jemand die Gabe der Seelsorge hat, soll er anderen seelsorgerlich helfen. Wer andere materiell unterstützt, soll es uneigennützig tun. Wer für andere Verantwortung trägt, soll es nicht an der nötigen Hingabe fehlen lassen. Wer sich um die kümmert, die in Not sind, soll es mit fröhlichem Herzen. Welcher Geist herrscht in unserer Gemeinde? Überschätzen sich einige? Halten sich einige aufgrund ihrer Aufgabe oder Gabe für was Besonderes? Oder leben wir, dass wir aufeinander angewiesen sind. Jeder trägt etwas zum Ganzen bei. Werden alle Gaben, die hier genannt sind, entdeckt, gefördert, gelebt, darf prophetisch geredet werden, praktisch gedient, gelehrt werden, nehmt ihr Seelsorge in Anspruch oder materielle Hilfe, leben die Verantwortungsträger ihre Aufgabe mit der nötigen Hingabe. Wenn ich unser Gemeindeleben beobachte und Menschen erlebe, dann begegnet mir unglaublich viel Einsatz von Gaben. Und ganz verschiedene Gaben. Mir begegnet auch Überengagement. Das heißt, als solches Verbrennen in der Aufgabe, dass man gar nicht mehr zur Ruhe kommt und die Gaben der anderen gar nicht in Empfang nehmen kann, weil man mit der eigenen Gabe so beschäftigt ist. Und mir begegnet bei manchen Leuten, dass sie sich unglaublich mit ihrer Gabe einsetzen, aber nicht erkennen können, dass es eine Gabe am ganzen Leib ist. Eine Wohltat, ein Wohlgeruch für den ganzen Körper. Im Gegenteil, sie sagen sogar, meine Gabe und Einsatz werden nicht gesehen, werden nicht wertgeschätzt. Vielleicht wäre das eine Veränderung des Denkens, wenn man sieht, was ich einem anderen tue, tue ich Jesus und tue ich damit der ganzen Gemeinde. Ob es sichtbar ist oder nicht, ob es auf der Bühne geschieht oder völlig im Hintergrund, ob es schon seit 20 Jahren geschieht oder erst seit 2 Wochen. Alles, was du tust, an diesen Gaben, tust du Jesus und der sichtbaren Gemeinde, dem Ganzen. Sonst sagt die Hand, das Auge sieht mich nicht. Und das Ohr, der Mund, und das Ohr sagt, der Mund hört mich nicht, das passt nicht. Der Mund kann nicht hören, der Mund kann nur reden, das Ohr hören, Hand zupacken, das Auge sehen. Alle Glieder sind nötig. Jeder, und das sage ich nicht rhetorisch, jeder und jede ist wichtig. Und gerade in einer großen Gemeinde passiert es schnell, dass man denkt, ach, das machen ja schon die anderen. Man kann auch Verantwortung so schön delegieren, weil es immer einen anderen gibt, der sich darum kümmern müsste, könnte. Ich glaube, dass hier ein ganz toller Schatz zu heben ist, zu dem Paulus ganz positiv auffordert. Jeder Einzelne ist Teil des einen Leibs. Das betont er hier. Durch die Verbindung mit Christus sind wir ein Leib. Und so wie die Glieder unseres Körpers sind wir einer auf den anderen angewiesen. Und in dem Moment, wo Jens Wegemann im Moment auf Knöpfchen drückt, könnt ihr mich nicht mehr hören. Wenn Dirk Sterzenbach aufs Knöpfchen drückt, seht ihr nichts mehr. Oder Ralf Kitzinger oder Thorsten Renken, die gleich das Licht hier ausschalten. Paulus setzt fort und geht jetzt noch in den Charakter. Wie verhalte ich mich gegenüber dem anderen? Er schreibt, die Liebe soll echt sein, nicht geheuchelt. Verabscheut das Böse, haltet euch unbeirrbar an das Gute. Lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Lasst in eurem Eifer nicht nach. Lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Dient dem Herrn. Solche Aufrufe sind ja auch wie ein Sündenkatalog. Denn wir könnten uns jetzt fragen, wann wir das nicht getan haben. Und deshalb fordert Paulus ja auch dazu auf, weil er sagt, das ist der Maßstab, der neue Maßstab. Lasst euch von dieser Liebe prägen und versucht es heute wieder neu, was ihr gestern vielleicht versäumt. Und ich finde diesen kurzen Satz, dient dem Herrn, er klingt so fromm, aber das ist wirklich so. Was du tust, tust du für Gott. Wenn man mich fragt, warum ich diesen Beruf liebe, ich darf Gott dienen. Herrlich. Und du darfst das auch. Ich kriege auch noch Geld dafür. Das ist natürlich Glück gehabt, ne? Oder auch nicht. Freut euch über die Hoffnung, die ihr habt. Wenn Nöte kommen, haltet durch. Und lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Wir merken, das ist kein Wohlfühl- und Wohlstandsevangelium, dass es immer allen gut geht, dass es immer besser wird, alles erfolgreich wird. Nein, da haben Menschen Not und denen wird gesagt, haltet durch. Und den anderen, die noch beten können, wird gesagt, haltet fest im Gebet für die in Not sind. Und vorher wird ja gesagt, unterstützt Menschen materiell und seelsorgerlich. Das wirkt alles zusammen. Helft Gläubigen, die sich in einer Notlage befinden. Lasst sie mit ihrer Not nicht allein. Macht es euch zur Aufgabe, gastfreundlich zu sein. Das versuchen wir zu organisieren durch 5 Möglichkeiten, Menschen zu helfen in der Gemeinde. Durch diakonische Dienste. Segnet, die euch verfolgen, segnet sie, verflucht sie nicht und freut euch mit denen, die sich freuen und weint mit denen, die weinen. Lasst euch im Umgang miteinander davon bestimmen, dass ihr ein gemeinsames Ziel habt. Das ist für mich die Zusammenfassung, was Gemeinde auswirken kann, wenn Gottes Wort prägt und der Heilige Geist. Dass man sich mitfreuen kann mit dem, was gelingt bei dem Einzelnen und weinen kann, wo etwas verzagt. Und je nachdem, wie man gestrickt ist, gelingt einem das eine besser als das andere. Und das kann die Schönheit von Gemeinde sein. Woran hat Gott Freude? Hier werden so konkrete Dinge genannt. An Liebe ohne Schauspielerei, ungeheuchelt. Herzlichkeit. An gegenseitiger Achtung, die sich übertrifft. An Eifer für den Dienst. An Hoffnung. An Durchhaltevermögen in der Not, an Segen für Feinde, an gemeinsamer Freude und geteiltem Leid, an der Hinwendung zum Unscheinbaren und Unbedeutenden, an einem gemeinsamen Ziel. Seid nicht überheblich, sucht die Gemeinschaft mit denen, die unscheinbar und unbedeutend sind. Haltet euch nicht selbst für gut. Vergeltet niemand Böses mit Böses. Bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann. Worin muss das Herz verändert werden? Einige der Stichworte stehen jetzt hier auf diesem Herzen. Und wenn das Herz einer Gemeinde, unserer Gemeinde, von solchen Qualitäten bestimmt wird, von der Qualität der Liebe Gottes, von der glühenden Liebe Gottes und von der Kraft des Heiligen Geistes, dann wird Gemeinde sich ständig erneuern und radikal reformieren. Und dann wird das ein Licht sein in dieser Stadt, weil das sind nicht die Qualitäten, die sonst zählen und gemessen werden und gewogen. Und dann wird in den Familien der Gemeindeglieder am Küchentisch nicht mehr gemeckert über die schlechte Predigt, den schiefen Lobpreis, den bösen Blick der Schwester. Es wird gelacht und geweint mit der Freude oder dem Kummer des anderen. Und in einer Stadt mit solchen Gemeinden wird bekannt, dass Christen frisch sind und innovativ, weil sie mit Herz leben, weil sie sich ganz eingeben, weil sie gastfreundlich sind, weil sie weltoffen sind, weil sie herzlich sind. Erneuerung beginnt im Herzen und deshalb ist Reformation des Herzens eine Bewegung. Eine Bewegung, ein permanenter Veränderungsprozess. Und das feiern wir im Gottesdienst. Wenn du dieses Gemeindehaus verlässt, dann beginnt dieser Gottesdienst, von dem Paulus hier geschrieben hat. Euer Leben sei ein Gottesdienst. Wir müssten ein Schild anbringen, now you're entering the worship. Now betrittst du den Gottesdienst, wenn du rausgehst aus dem Gebäude. Wenn du heute noch zum Marathonlauf gehst und jemanden zukletscht, wenn du in deine Familie gehst, deinen Nachbarn, Kollegen, deinem Nächsten. Vielleicht ist das eine Utopie. Aber das Schöne ist, dass wir das jetzt schon zum Teil leben. Und mich überrascht das und befeuert das, wenn im Alpha-Kurs dann jemand sagt, ich spüre hier eine solche Herzlichkeit, wenn ich in den Gottesdienst komme, eine solch andere Atmosphäre, das muss einen Grund haben, die macht mich suchen. Der Grund liegt nicht darin, dass wir die besseren Menschen sind, dass wir charakterlich aufgeräumter sind, sondern in der Kraft der Liebe Gottes und die wird manchmal erkennbar. Und darum lasst uns beten und das lasst uns zulassen, Gott so unsere Herzen verändert. Ich möchte euch bitten, mit mir ein Gebet zu sprechen, ein gemeinsames Herzensgebet, das ich ja ausformuliert habe und euch anbieten möchte, um diese Predigt abzuschließen. Bitte steht. Ich lese eine Phrase vor, damit man weiß, was wir miteinander beten und bitte jeden, der die Freiheit hat, das mit dem Herzen und jetzt auch mit dem Mund laut mitzubeten. Vater im Himmel, du erforscht uns und kennst uns. Vater im Himmel, wir wenden uns an dich als Menschen, die du geschaffen hast und die du liebst. Herr Jesus Christus, danke, dass du dein ganzes Leben verschenkt hast für uns. Gib uns die Kraft, dir nicht nur etwas zu geben. Sondern unser ganzes Leben mit allen seinen Bereichen. Danke für deine guten Worte, die Maßstab für uns sind. Hilf uns mit deiner Liebe, dem Anpassungsdruck standzuhalten, der von Prestige, Konkurrenz und Leistung geprägt ist. Erneuere und verwandle unsere Herzen, dass wir erkennen, was dir Freude macht. Heiliger Geist, entfalte deine Kraft in uns. Nach deinen Maßstäben zu handeln. Vergib uns Selbstüberschätzung und Heuchelei. Und schenke uns Freude an der Vielfalt deiner Gaben und Gabenträger. Und echte Liebe und Herzlichkeit zueinander. Entfache das Feuer deines Heiligen Geistes stärker. Sodass wir mit den Fröhlichen lachen und mit den Weinenden weinen. Amen. Vater im Himmel, du hörst Gebet und du hörst auch das Gebet deiner Gemeinde. Ich möchte dich bitten, dass du neben unserer ganz individuellen Lebensführung, wo wir uns von dir Veränderung erbitten, auch als Gemeinschaft, sodass wir als ein Leib dir dienen können, für dich Salz und Licht sind in dieser Stadt. Ein offenes Haus mit so vielen offenen Herzen.